Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. In diesem Video, aus dem wir gerade einen Ausschnitt hören, zeigt die chinesische Volksbefreiungsarmee, was sie so alles kann. Neben schweren Angriffen auf See und an Land geht es dabei auch um die gewalttätige Auflösung von Demonstrationen. Dass dieses Video Ende Juli ausgerechnet von der Garnison in Hongkong auf Social Media veröffentlicht wurde, galt vielen Experten als Drohgebärde Richtung Demokratiebewegung. Und auch sonst waren Chinas Propaganda-Experten in letzter Zeit nicht untätig auf Social Media. Das wurde bekannt, weil Twitter und Facebook darauf nun reagiert haben. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
Twitter und Facebook haben mitgeteilt, dass sie Profile, Gruppen und Seiten gesperrt haben, die offensichtlich für Desinformationen bei den Protesten in Hongkong gesorgt haben. Ziel dieser Profile sei es gewesen, unter den Demonstranten am Hongkonger Flughafen Streit zu entfachen. Unter anderem seien die Demonstranten als extrem gewalttätig dargestellt und mit IS-Kämpfern verglichen worden. Facebook und Twitter sagten, sie hätten die Konten nun entfernt. Es ist das erste Mal, dass die Social-Media-Unternehmen Konten wegen Desinformation in China streichen mussten. Demnach sollen allein beim Kurznachrichtendienst Twitter über 900 Accounts gesperrt worden sein, die in Zusammenhang mit falschen Informationen zu den Protesten standen. Weitere 200.000 Konten wurden vorsorglich gelöscht, so Twitter. Facebook gibt an, 5 Accounts, 7 Seiten und 3 Gruppen gesperrt zu haben. Twitter kündigte außerdem an, keine Werbeanzeigen von staatlichen chinesischen Medien anzunehmen. Twitter und Facebook werden immer wieder dazu missbraucht, um Desinformation zu verbreiten durch falsche Profile und gezielte Propaganda. Vor allem, weil es bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen in den USA Missbrauch durch russische Propaganda gegeben hatte, sah sich das Netzwerk gezwungen, härter vorzugehen. China sei bisher weniger dafür bekannt gewesen, solche falschen Informationen über diese Netzwerke zu streuen. Unter anderem liegt das auch daran, dass Facebook und Twitter in China nicht legal genutzt werden können. Die Seiten sind gesperrt. Offenbar wurden nun virtuelle private Netzwerke genutzt, um den tatsächlichen Standort des Nutzers zu verschleiern und so Zugriff zu bekommen.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Am Telefon bin ich nun verbunden mit Martin Fährensen vom Social Media Watch Blog. Guten Tag, Herr Fährensen.
Guten Tag.
Bislang taten Facebook und Twitter ja so, als seien sie reine Plattformen und würden sich weitgehend aus publizistisch-politischen Debatten heraushalten. Ist das nun, was wir da mit den mutmaßlichen chinesischen Fake-Accounts erleben, so eine Art Kulturbruch?
Nicht wirklich, weil eigentlich fährt sowohl Facebook als auch Twitter schon seit Jahren da, also ein bisschen zweigleisig. In der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Debatte versuchen sie tatsächlich immer den Eindruck zu erwecken, dass sie natürlich quasi neutrale Plattformen sind, auf denen jeder sich artikulieren kann, wie er möchte. Gleichwohl gibt es natürlich intern stets Bemühungen, sehr genau hinzuschauen und sehr genau zu protokollieren, sehr genau auch zu akzentuieren, welche Gedanken dort artikuliert werden dürfen und welche nicht. Und von daher erleben wir ja in der Tat jetzt sozusagen das erste Mal, dass es in China Accounts gesperrt werden. Aber an sich passiert das schon seit Jahren.
Im vorangegangenen Beitrag haben wir ja gehört, Twitter und Facebook sind ohnehin in China gesperrt. Das heißt, die beiden Unternehmen verlieren ja in diesen Märkten nichts, gewinnen aber an Reputation im Westen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen, wenngleich Facebook und Twitter, glaube ich, sehr gerne auch im chinesischen Markt aktiv wären, weil sie sind natürlich weiterhin immer daran interessiert zu wachsen. Das steht sozusagen über allem, dieses Ziel. Und wir haben auch schon sozusagen in anderen Märkten erlebt, dass man erstmal dorthin geht und sozusagen so Kollateralschäden im weitesten Sinne in Kauf nimmt. In Myanmar war das zum Beispiel ganz deutlich, als ganz massiv gegen die Rohingya gewettert wurde und dann wirklich es dazu sozusagen zu einer Vertreibung kam, wo die UN sogar hat, okay, da hat Facebook sozusagen massiv aufgrund des, sozusagen einfach nur der Tatsache, dass sie dort in diesem Markt aktiv sind, dabei geholfen, eben diese Propaganda möglich zu machen. Und von daher, ja, sie sehen jetzt momentan ganz gut aus, aber hinter den Kulissen würden sie, glaube ich, ehrlich gesagt alles daran setzen, auch in diesen Märkten aktiv sein zu können.
Stehen die Reaktionen von Twitter und Facebook vielleicht auch im Zusammenhang damit, dass der US-Kongress und die EU-Kommission ja Druck gemacht haben hinsichtlich der Aufdeckung automatisierter Vorgänge in Social Media?
Absolut. Also Facebook hat tatsächlich spätestens sozusagen seit der US-Wahl 2016 viel dazugelernt. Sie haben Teams aufgebaut, die wirklich sehr viel genauer hinschauen. Das Problem ist bloß, dass sie dabei tatsächlich zu oft und zu sozusagen stark Wahlen in den Fokus genommen haben. Das heißt, man hat irgendwie zugesehen, dass bei der Europawahl zum Beispiel eben solche Netzwerke nicht zum Tragen kommen, eben keine Stimmung machen können. Das gleiche in Indien, das gleiche in Brasilien. Und das hat soweit, ist die Forschung zumindest bislang aufgezeigt hat, auch ganz gut funktioniert. Gleichwohl sind diese Plattformen natürlich die Orte der tagtäglichen Auseinandersetzung für politische Themen und Inhalte. Und dementsprechend verwundert es gar nicht so sehr, dass das jetzt in Hongkong tatsächlich auch durch die chinesische Regierung so erstmal passieren konnte und dann tatsächlich sozusagen über Nutzer die Plattform darauf aufmerksam gemacht werden mussten, dass eben diese Dinge dort passieren und sie da ein Stück weit wieder blind waren auf dem einen Auge.
Haben die beiden Unternehmen aber jetzt nicht einen weiteren Schritt getan hin zu publizistischen Plattformen, das heißt zu Medienunternehmen, die sich ja dann irgendwann möglicherweise einer stärkeren Regulierung unterwerfen müssten?
Also es ist in der Tat sozusagen das Damoklesschwert, was irgendwie über diesen Technologieunternehmen hängt. Es geht in der Tat darum, dass man irgendwie möglichst den Eindruck vermeidet, hier redaktionelle Strukturen irgendwie am Laufen zu haben, weil dann würden sie ja viel mehr sozusagen auch für die Inhalte entsprechend haften müssen, womöglich für alle Inhalte, die auf den Plattformen geteilt werden, dann dementsprechend auch Sorge tragen, dass sie gegebenenfalls runtergenommen werden, also wirklich proaktiv und eben nicht immer nur auf Zuruf. Und Facebook tut gut daran, einerseits sozusagen Sorge zu tragen, dass, und Twitter natürlich ebenso, dass diese Plattformen nicht ausgenutzt werden und ein Stück weit für Ordnung sorgen. Gleichermaßen möchte ich mir auch wirklich kein Netzwerk vorstellen, das dann darüber entscheidet, was ist jetzt richtig, was ist falsch, weil dafür sind sozusagen die Plattformen überhaupt nicht legitimiert, sie sind nicht demokratisch gewählt, es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die vor allem daran interessiert sind, zu wachsen und wie viel Meinung und Stimmung dann am Ende womöglich unterdrückt werden könnten, die wir im Westen, zumindest dann in Europa zum Beispiel, auch für gut befinden würden, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und deswegen, um das abschließend noch zu sagen, gehen sie ja sozusagen auch diesen Umweg. Sie sagen eben nicht, Desinformation ist an sich sozusagen nicht erlaubt auf unseren Plattformen, sondern dieses Anlegen von falschen Identitäten und eben so dieses Aufbauschen durch falsche Accounts, das ist verboten und das wird von der Plattform runtergenommen.
Vielen Dank, Martin Fehrensen vom Social Media Watchblog, für diese Einschätzungen zum Aufhebung von verschiedenen Accounts bei Facebook und Twitter, die möglicherweise von der chinesischen Staatsregierung gesteuert waren. Und wir bleiben beim Thema Social Media. Dort bleibt das Problem des Hasses weiter virulent, obwohl das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit Anfang 2018 Online-Plattformen dazu zwingt, strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einem Hinweis zu löschen. Dem Bundeskriminalamt reicht das nun nicht mehr. Wie die Recherchekooperation von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR am Wochenende berichtete, gibt es Pläne des BKA über eine neue Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität, Plattformen im Netz zu überwachen und strafrechtlich relevante Postings zentral zu erfassen. Thomas Rudel ist Redakteur des Online-Portals netzpolitik.org und ich fragte ihn vor dieser Sendung, was das Bundeskriminalamt damit genau bezweckt.
Also, dass das Internet durchaus missbraucht werden kann von mal mehr, mal weniger seltsamen Gruppen, das ist ja schon länger bekannt. Früher richteten sich die Bemühungen der Ermittlungsbehörden in erster Linie gegen islamistischen Terror im Internet oder eben auch so Netzwerke. Und unterdessen wurde die Gefahr von rechts sträflich unterschätzt. Das lässt sich jetzt leider nicht oder zum Glück nicht mehr ignorieren. Das heißt, es dürfte jetzt mal so ein übergeordneter neuer Anlauf sein, um sich diesem Problem, das sich auch im Netz, aber auch in der Offline-Welt immer mehr manifestiert, entgegenzutreten.
Was genau ist geplant? Wie kann man sich das vorstellen?
Also zunächst einmal soll eben die Behörde selbst mal intern neu strukturiert werden, beziehungsweise dieser Aspekt eben rechter Terror und rechte Hassrede im Internet, die sollen dann gezielt überwacht werden. Dazu ist eben eine Umstrukturierung geplant und dann eben auch eine massive personelle Aufstockung, also bis zu 440 neue Planstellen sind da offenbar im Gespräch. Und dann soll es eben noch Veränderungen im Recht geben, um eben auf diese Gefahr besser reagieren zu können. Zumindest stellt das Bundeskriminalamt so dar. Geplant sind da offenbar mehrere konkrete Maßnahmen. Einerseits soll eben dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärft werden. Das soll jetzt, zumindest ist es so im Gespräch, eine Art Anzeigepflicht ins Gespräch kommen. Das bezieht sich jetzt auf die Plattformbetreiber selbst. Wenn die über ein möglicherweise strafrechtlich relevantes Posting stolpern, Dann schlägt offenbar BK-Präsident Münch vor, dass diese Plattformbetreiber automatisch und in jedem Fall zur Polizei gehen und sagen, hey, da hat jemand möglicherweise ein Verbrechen begangen. Und was auf jeden Fall auch noch für große, große Diskussionen sorgen wird, ist, dass auch nicht nur eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung im Gespräch ist, sondern diese offensichtlich auch nochmal verschärft werden soll, wobei es vollkommen unklar ist, wie das rechtlich überhaupt möglich sein kann. Es gibt einschlägige Gerichtsurteile, sowohl deutscher Gerichte als auch des Europäischen Gerichtshofes, dass das grundrechtsfeindlich und so nicht zulässig ist.
Nun kann ja wirklich niemand was dagegen haben, dass man Hasskriminalität bekämpft im Netz, aber diese Pläne würden doch, so würde ich es zumindest verstehen, dazu führen, dass die Überwachung allgemein sehr stark ausgeweitet wird. Was sagen Sie dazu?
Das ist nicht nur eine Vermutung, sondern das würde zwangsläufig darauf hinauslaufen. Auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen absurd oder schwer nachzuvollziehen, wenn die Polizei solche Netzwerke komplett ignoriert. Es gibt ja schon ganz giftige Biotope im Internet auch, wo sich solche rechtsextremen Gruppen vernetzen, untereinander austauschen und möglicherweise noch Anschläge planen. Also da komplett die Augen davor zu verschließen, das ist nur schwer nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es natürlich immer auch schwierig, wenn jetzt Instrumente ins Spiel gebracht werden, die eben auch tatsächlich durch Gerichtsurteile untermauert grundrechtsfeindlich sind und eine Tür aufmachen, die sehr gefährlich ist. Also das betrifft eben jetzt nicht nur diese anlasslose Massenüberwachung durch die Vorratsdatenspeicherung, aber auch diese Umkehr, diese Anzeigenpflicht. Also bislang ist es jetzt jedem selbst überlassen, ob man gegen jemanden vorgeht. Hier werden die Plattformen offenbar dann gezwungen, selbst dagegen vorzugehen. Also da muss man sich die Debatte, die jetzt im Herbst stattfinden wird, ganz genau ansehen.
Wie beurteilen Sie das? War das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bislang zu lasch?
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz prinzipiell hat sehr viele große Probleme und die wird auch eben diese anvisierte Gesetzesänderung nicht wirklich aus der Welt schaffen. Was nämlich passiert und diese grundsätzliche Struktur wird jetzt eben auch nicht aufgehoben, ist, dass diese Einschätzung, ob es sich wirklich um einen strafrechtlich relevanten Inhalt oder vielleicht sogar illegalen oder nicht legalen Inhalt handelt, das wird zunehmend an diese privaten Plattformbetreiber selbst ausgelagert. Das heißt, an diesem Geburtsfehler, sagen wir jetzt mal, des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, an dem wird nicht gerüttelt. Und das ist natürlich sehr problematisch. Viel wichtiger wäre es vermutlich, nicht nur jetzt eben bei der Polizei zusätzliche Stellen zu schaffen, sondern insbesondere Staatsanwaltschaften personell und finanziell deutlich besser auszurüsten, damit eben auf einer rechtsstaatlichen Ebene gegen solche Sachen vorgehen können.
Zum Teil wird das ja auch schon gemacht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Haben Sie das beobachtet? Ist das erfolgreich?
Also es scheint tatsächlich gut zu laufen. In Nordrhein-Westfalen hat man sich dann eben und auch in ein paar anderen Bundesländern entschieden, da wirklich aktiv dagegen vorzugehen. Meines Wissens kam es im letzten Jahr zu 80 Ermittlungen. Also ich bin mir recht sicher, dass da noch einiges möglich ist, wenn man genau diese Stellen besser noch ausstattet.
Verfolgen statt nur löschen heißt die Initiative beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Thomas Rudel war das, Redakteur des Online-Portals netzpolitik.org.
Sehr gerne.
Medias Res.
Eines der erfolgreichsten Fernsehformate in Israel heißt Jerusalem District. Die beliebte Doku-Drama-Serie begleitet die Polizei bei Einsätzen in Jerusalem. Doch nun wurden Zweifel laut, ob es bei Jerusalem District immer mit rechten Dingen zugeht. Sowohl was die Polizeiarbeit als auch die Ehrlichkeit des Filmteams angeht. Eva Lell über einen Manipulationsversuch, der aufgedeckt wurde.
Ausschnitt aus dem TV-Dokudrama Jerusalem District. Wir sehen, dass der Hund bei einem kleinen Loch im Tunnel anschlägt, kommentiert ein Polizist aus dem Off. Zu sehen sind Bilder, bei der die Durchsuchung eines Kellers aufgenommen wurde. Asaf, komm, rufen die Polizisten, da sind Armeewaffen. Ein Erfolg für die Polizei. Diese Durchsuchung hat tatsächlich stattgefunden im November vergangenen Jahres im Ostjerusalemer Stadtteil Isavia, in Apartment und Keller des Palästinensers Sama Sleiman. Nur, dass bei der tatsächlichen Durchsuchung nichts gefunden wurde. Das hat die Polizei dem Wohnungsbesitzer Sleiman auch schriftlich bestätigt. Entsprechend groß war die Überraschung von Sleiman, als er von der Manipulation erfuhr. Ich wurde nicht festgenommen, nichts, sagt er im israelischen Fernsehen. Sie haben mir alles bei dem Filmdreh untergejubelt, es ist schlicht eine Lüge. Die Polizisten hatten, begleitet von einem Filmteam bei der Durchsuchung des Kellers, das Sturmgewehr offenbar dabei und platzierten es für den Dreh in einem Kellerloch, berichtet die Tageszeitung Haaretz. Sleiman bekam davon nichts mit, er war bei der Durchsuchung des Kellers nicht dabei. Nach Darstellung von Sleiman hatte er gefragt, warum die Durchsuchung gefilmt würde, um spätere Klagen über die bei der Durchsuchung entstandenen Schäden vorzubeugen, bekam er demnach als Antwort. Dass er Teil einer Doku-Soap ist und dass die Aufnahmen der Durchsuchung manipuliert wurden, davon erfuhr er erst, als er nach der Ausstrahlung von Nachbarn angesprochen wurde. Das sind Lügner, das ist alles nur eine Show, empört er sich. Das ist Propaganda. Sie kamen, um einen Film bei mir zu drehen und ich bin das Opfer. Die Polizei hat Sleimans Vorwürfe nicht zurückgewiesen, sondern sich entschuldigt und eine interne Untersuchung des Falls angekündigt. Sleimans Äußeres war bei der Ausstrahlung verfremdet. Bekannte hatten aber ihn und sein Haus erkannt. Er befürchtet nun, seine Nachbarn könnten ihn für einen Kriminellen halten oder in der Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei verdächtigen. Die Durchsuchung in Sleimans Wohnung und Keller wurde in der letzten Episode des neunteiligen Dokudramas gezeigt. Mehr als 600.000 Zuschauer sahen die Sendung. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe entschuldigten sich die Produktionsfirma und der staatliche Fernsehsender Kahn für den Vorfall. Die Folge wurde aus der Mediathek und aus dem YouTube-Kanal des Senders entfernt. Nachdem bekannt wurde, dass weitere Szenen nicht mit der Realität übereinstimmen, wurde die gesamte Serie depubliziert. Im Armeeradio kündigte der Geschäftsführer des Fernsehsenders, Elad Koblenz, eine weitgehende Überprüfung an. Wir reden hier von einem heftigen Vorfall. Wir untersuchen nun alles, die Rahmenbedingungen, die Szene, die Folge, die ganze Serie und das Design des Formats. Die Zeitung The Jerusalem Post meldet, dass sich der Fernsehsender von der Produktionsfirma getrennt hat. Eine Entscheidung des Justizministeriums, ob ein Verfahren gegen die beiden Polizisten eingeleitet wird, steht noch aus.
Eva Lell berichtete aus Israel. In Algerien protestieren seit Ende Februar Menschen gegen ihre Regierung und fordern einen Politikwechsel. Doch in den Staatsmedien herrscht nach wie vor Zensur. Umso wichtiger sind private Medien, die kritische Distanz zu den Machthabern wahren. Die Zeitungen unter ihnen kämpfen allerdings ums wirtschaftliche Überleben, weil sie kaum noch Anzeigen bekommen. Sie klagen, dass das Regime Druck auf Anzeigenkunden ausübe, um die regierungskritischen Medien finanziell abzuwürgen. Elbatan gehört seit gut 10 Jahren zu diesen Blättern, die gegen Zensur und Einflussnahmen kämpfen. Und jetzt geht der Zeitung langsam die Puste aus. Ein Bericht von Jens Borgers.
Tayeb Belgish ist seit Mai Direktor der algerischen Zeitung Elbatan. Belgish hat lange als Journalist für das Blatt geschrieben. Der Druck der Machthaber und die wirtschaftlichen Zwänge, all das ist für ihn nichts Neues. Aber jetzt sagt Tayeb Belgish, unsere finanzielle Situation ist desaströs. Wir haben keine Werbung bekommen. Das hat uns in Schwierigkeiten gebracht und die halten immer noch an. Die Zeitung erscheint zwar nach wie vor an den Werktagen, aber gerade hat Tayeb Belgish ankündigen müssen, dass die Wochenendausgabe von Elwatan eingestellt wird. Ein entscheidender Grund, sagt Belgish, sei ein Monopol für die Vergabe von Werbeanzeigen, das der Staat gebildet habe. Bekassen Mestfawi ist Mediensoziologe in Algier und befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit den Medien des Landes. Die meiste Werbung kommt in Algerien nicht aus der Privatwirtschaft, sondern vom Staat. Die Regierung hat für die Vergabe der Werbung eine eigene Agentur gegründet, die diesen Werbemarkt kontrolliert, sagt Mestfawi. Diese Agentur hat man das Monopol für alle Anzeigen und jegliche Werbung, die von der öffentlichen Hand kommen, gegeben. Das ist der größte Markt für Werbegelder in Algerien. Dieses Monopol nutze die Regierung, um zu belohnen oder zu bestrafen. Die Zeitung Elwatan werde seit 5 Jahren bestraft. Sie bekam keine Anzeigen der öffentlichen Hand, weil der Regierung die redaktionelle Linie nicht passte. Elwatan schrieb 2014 gegen eine 4. Amtszeit des damals schon schwerkranken Staatschefs Abdelaziz Bouteflika an. Vergeblich. Als in diesem Jahr angekündigt wurde, der von Schlaganfällen gezeichnete Präsident werde auch für ein 5. Mandat kandidieren, da schrieben Elwatan-Journalisten auch dagegen pointierte Artikel. Das hatte üble finanzielle Folgen für die Zeitung, sagt ihr Direktor Tayeb Belgish. Auf die öffentlichen und die privaten Firmen wurde Druck ausgeübt. Man hat sie mehr oder weniger erpresst und die Unternehmen sahen sich gezwungen, diesem Druck nachzugeben. Wer kritischen Medien wie El Watan Anzeigen geben wollte, lief Gefahr, keine öffentlichen Aufträge mehr zu bekommen oder plötzlich vor bürokratischen Hindernissen zu stehen. Also gab es für El Watan keine staatliche Werbung mehr und kaum noch private Anzeigen. Und El Watan ist nicht allein, sagt der Mediensoziologe Mestfaoui. Die wenigen Zeitungen, die eine kritische Haltung einnahmen, die investigative Geschichten über die Vorgänge in Algeriens Wirtschaft machten, die hat man abgewürgt. Man wollte ihren Rechercheeifer beschneiden. Im Februar begannen dann die Massendemonstrationen gegen Algeriens Machthaber, die bis heute anhalten. Staatschef Bouteflika musste abtreten. Seither kontrolliert das Militär die Politik im Land. Das ist keine Verbesserung für kritische Medien. Dabei hatten Medienhäuser wie El Watan oder Al-Khabar versucht, vorzusorgen. Sie hatten in besseren Zeiten eigene Druckereien aufgebaut. Sie kauften Immobilien, um ein Polster für schlechtere Zeiten anzulegen. Jetzt verkauft El Watan Eigentum, um die Gehälter seiner Mitarbeiter weiterzahlen zu können. Die Druckerei macht miese, die Zeitung kämpft ums Überleben. Aber nicht nur. El Watan unterstützt dennoch die Protestbewegung in Algerien und sagt das auch ganz offen. Direktor Tayeb Belgish versichert fast trotzig, seine Zeitung werde überleben und die Protestbewegung werde am Ende Erfolg haben. Wie beides gelingen soll, konnte Belgish nicht sagen, nur so viel. Wir sind Optimisten.
Der Direktor von El Watan aus Algerien in einem Beitrag von Jens Borchers. Und wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung zurück zum ARD-ZDF-Morgenmagazin von heute früh.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 9 Uhr. Und ich gebe noch einmal zurück nach Köln zu Anna Planken und Sven Lorek.
Im Dunkeln sitzen.
Dürfen Sie nicht wundern, aber in Köln wird wieder gestreikt.
Ja, Tarifvertragsstreiks, Warnstreiks hier im WDR. Und deshalb zeigen wir Ihnen jetzt eine aufgezeichnete halbe Stunde.
Also Sparmaßnahmen einmal durch die Belegschaft erzwungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WDR wollen mit ihrem Warnstreik, der noch bis 1 Uhr morgen früh andauert, unter anderem erreichen, dass sich die Tarifsteigerungen im WDR weiterhin an denen des öffentlichen Dienstes orientieren. Die Beschäftigten fordern 6% mehr Lohn und höhere Honorare für freie Mitarbeiter. Und auch zum Schluss unserer Sendung bleiben wir im Sendegebiet des WDR.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Carsten Borgmeier. Ich bin Redakteur der Zeitung Westfalenblatt hier in Gütersloh. Und unsere Schlagzeile für die morgige Ausgabe, die lautet: Die dritte Gesamtschule verdoppelt sich. Gütersloh ist eine wachsende Kreisstadt mit jetzt mehr als 100.000 Einwohnern und die Politik hat sich vor einiger Zeit dazu entschieden, hier eine dritte Gesamtschule ins Leben zu rufen. Und es hat ja eine Baustellenbegehung gegeben, weil halt eben diese neue Gesamtschule anstelle einer alten Hauptschule errichtet wird. Und das heißt, dass alte Gebäude saniert und auch neue Gebäude errichtet werden. Das gesamte Projekt hat ein Investitionsvolumen von 27 Millionen Euro.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten, wie immer, der Büchermarkt. Heute mit meinem Kollegen Jan Drees und Burkhard Spinnens neuen Roman Rückwind. Am Mikrofon für diese Sendung war Brigitte Beetz und die sagt Tschüss.